Zunächst mal vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Vorstellung. Ihnen einen schönen Abend. Ich hoffe, Sie verstehen mich da hinten alle. Wenn nicht, machen Sie bitte bemerkbar. Ich bin in der Regel immer ein bisschen leise, also einfach ein bisschen winken oder so, dann merke ich, dass ich zu leise geworden bin. Gut, wir haben schon sozusagen eine erste Idee bekommen, worum es hier gehen soll. Ich werde mich zunächst mal beschäftigen mit der impliziten Normativität von Geschlossenheit und Offenheit. Es gibt sozusagen eine Sprachregelung und ich werde ein bisschen was über diese Sprachregelung von geschlossen und offen sagen, zumindest für die letzte Zeit. Ich werde mich dann mit Offenheit und Geschlossenheit als Machtinstrumenten auseinandersetzen und versuchen so ein bisschen die Tradition, in der das auch steht, zu erläutern. Und dann dazu übergehen, konkret auf den Medienbereich den Fokus zu werfen und zu gucken, was bedeutet das überhaupt, wenn Mediendispositive, und was ist ein Dispositiv, aber was bedeutet es überhaupt, wenn Mediendispositive geschlossen oder offen konzipiert sind? Und welche Konsequenzen hat das gegebenenfalls? Dann werde ich ein bisschen was über Zugangsreglementierung im Medienbereich sagen, wie die funktioniert und welche unterschiedlichen Modi es im Prinzip dabei gibt. Und dann möchte ich mich eigentlich mit unterschiedlichen Kompetenzniveaus als einem Phänomen der Zugangsregulierung zum Mediensystem zumindest ansatzweise beschäftigen. Und möchte dann sozusagen ja, mehr oder minder fast abschließend schon zur Kompetenz von Öffnung von Medien kommen und da unterschiedliche Niveaus der Rezeption insbesondere unterscheiden. Gut, am Ende werde ich dann versuchen, ja, so ein bisschen was zur Idee eines Managements medialer Offenheit und Geschlossenheit zu sagen und wie das gegebenenfalls gerade angesichts neuer Medien und Medienproduktion aussehen könnte. Das Ganze wird ungefähr so zumindest auf 60 Minuten geplant. Wenn wir dieses da abgearbeitet haben, dann ist es vorbei. Also insofern haben Sie auch vielleicht eine inhaltliche Orientierung. Gut, kommen wir zunächst mal zur impliziten Normativität von Geschlossenheit und Offenheit. Wenn davon ausgegangen wird, dass offen in jedem Fall gut und geschlossen dann eben schlecht ist und wenn ferner Medien möglichst gut sein sollten, dann sind gute Medien offene Medien und dann wissen die Medien, was sie zu tun haben, nämlich sich zu öffnen. Und wenigstens für die neuesten Medien lässt sich sagen, dass sie sich offenbar alle Mühe gegeben haben, gut zu sein. Nun ist die implizite Werthierarchie, die diese Opposition reguliert, alles andere als voraussetzungslos. Denn sie verfügt bereits über einiges an Tradition und die ist nicht zwangsläufig eindeutig. Schließung konnte durchaus, wenn nicht frei machen, zum Beispiel als Stadtmauer, soll auch zumindest Sicherheit gewähren. Und Schließung als Sicherheitskonzept ist durchaus ernst zu nehmen. Und als ästhetisches Konzept funktioniert Geschlossenheit von Horaz bis zur Moderne und stellt die bis heute wohl wichtigste erkenntnistheoretische Prämisse der geisteswissenschaftlichen Hermeneutik dar. Sie ist zudem eine notwendige Voraussetzung der Autonomie des ästhetischen Werks und damit zentrale Bedingung des Funktionsprozesses des Kunstsystems. Also das Kunstsystem funktioniert mit Schließung, zwar mit ganz klassischen Mechanismen der Schließung. Zugleich ist die Vorstellung des Subjekts, auf der letztlich die Moderne aufbaut, an eine ebensolche Geschlossenheit gekoppelt. Die Identität des bürgerlichen Subjekts ist nur als Geschlossene überhaupt denkbar. Alles andere sind dann Formen der Devianz, des Verlustes und der Verirrung. Denn es gelingt solchen Abweichungen nur noch notdürftig, Anleihen bei der Identität zu machen, weshalb sie stets als dringend reparaturbedürftig eingeschätzt werden. Insofern verwundert es auch nicht, dass einigermaßen erfolgreiche Konzeptionen einer offenen Identität von Subjekten de facto nicht bekannt sind. Und Geschlossenheit gehört von daher offenbar zu den unerlässlichen Konditionen der Moderne. Und allererst in der Postmoderne musste das unerbittliche Konzept und alles überragende Telos der Geschlossenheit einige Federn lassen. Gut, kommen wir zum zweiten Punkt. Offenheit und Geschlossenheit als Machtinstrument. Auf der anderen Seite steht die Öffnung von Medien oder Sozialsystemen nicht zwangsläufig auch ein Liberalisierungsprogramm dar. Denn Offenheit, dieses calvinistische Programm einer gardinenlosen Gesellschaft, kann selbst durchaus als eine veritable Machttechnik dienen. Die aufgedrängte gnadenlose Transparenz ist dabei kaum etwas anderes als die zivile Variante des Panoptikons, also jener von Foucault so gründlich analysierten, ebenso klassischen wie effizienten Überwachungstechnologie. Foucault hält dazu fest, die Durchsetzung der Disziplin erfordert die Einrichtung eines zwingenden Blicks, eine Anlage, in der die Techniken des Sehens Machteffekte herbeiführen und in der umgekehrt die Zwangsmittel des die Gezwungenen deutlich sichtbar machen. Dass diese Observationen des Subjekts sich immer schon Medientechniken bedient haben und vor allem die Technologien des Sehens und die des Sichtbarmachens solchermaßen eine Art natürliche Affinität zu den Techniken der Macht besitzen, liegt nahe, neue Medientechniken zumindest einmal auf ihre Machtimplikationen hin zu befragen. Damit Sie ungefähr eine Idee kriegen, was hier bei Foucault mit dem Panoptikum gemeint ist. Das ist ein Bentham'sches Panoptikum, das ist sozusagen der Grundriss. Ich erläutere es gleich an einem Foto, dann sehen Sie es besser. Der Wärter saß sozusagen in dem mittleren Turm oben drin, hatte so Schießscharten-ähnliche Blickmöglichkeiten und die Gefangenen waren sozusagen offen, transparent, eindeutig durchsehbar. Und sozusagen dieses Arrangement der Blicke, das ist nichts anderes als eine Technologie des Blicks, ermöglicht sozusagen einer Person eine unendlich oder eine sehr große Anzahl von anderen Personen zu kontrollieren und selbst sozusagen nicht gesehen zu werden und nicht kontrolliert zu werden. Das bedeutet, dass solche Organisationen von Blickrichtung immer Machtimplikationen notwendigerweise haben. Das ist zumindest die Idee, die Foucault dabei hatte und die eigentlich sehr überzeugend von der Struktur ist. Und die Frage ist eben, inwiefern gibt es mit solchen gesellschaftlichen Organisationen und Kulturen des Blicks, inwiefern hängen die nicht mit bestimmten Machttechniken zusammen? Ich zeige Ihnen hier eine Serie von Bildern von Vermeer. Da wird ein Interieur dargestellt, aber Sie haben nie den Blick aus dem Fenster, sondern Sie haben nur immer die geschlossene Einheit, sozusagen das Innere. Ich habe vorhin von der gardinenlosen Gesellschaft der Niederlande geredet, zusammenhängt mit dem Protestantismus, sozusagen gilt es als unfein, Gardinen vor dem Fenster zu haben, das heißt sozusagen das Privatleben ist öffentlich, die Grenze privat-öffentlich funktioniert in den Niederlanden strukturell anders als beispielsweise in der eher römisch-katholischen Tradition und so weiter. Und das heißt, da werden Blicke anders organisiert. Wenn Sie sich angucken, wie zum Beispiel in der Romantik der Blick nach draußen konstituiert war, so haben Sie eine Innenwelt und eine Außenwelt und es gibt sogar die Möglichkeit, sich nach außen zu bewegen. Also es gibt einen ganz unterschiedlichen Typus von Blick, der sozusagen strukturell möglich ist, der aber auch eine ganz andere Bewusstseinsform voraussetzt und eine ganz klare Scheidung von privat und öffentlich. Der private Raum ist anders und unterscheidet sich ganz nachhaltig von dem Öffentlichen und ist vom Öffentlichen her nicht notwendigerweise zugänglich. Das ist ein Blick sozusagen, die oben links, wie ein Gefängnis von heute ins sozusagen ja, als Icon quasi gesetzt wird und illustriert wird. Gleichzeitig, und das ist sozusagen das Ziel der ganzen Übung, habe ich Ihnen hier eine Werbung für ein Webportal geschickt. Das ist ein Stadtportal, das relativ erfolgreich ist in der Bundesrepublik. Und das funktioniert sozusagen mit einer inszenierten Transparenz. Also Sie können den Blick von außen nach innen vollständig bekommen und der entsprechende Spot sah so aus. Der Ton geht jetzt hier nicht. Aber es ist nicht egal, das Prinzip ist sozusagen das Entscheidende. Gut, ich denke, das Prinzip ist klar. Wir haben es sozusagen mit unterschiedlichen Blicken zu tun oder Blickmöglichkeiten zu tun. Und es gibt offensichtlich kulturelle Gewohnheiten, damit entsprechend umzugehen. Und die haben immer eine jeweilige durchaus Machtimplikation oder einen Machtimpuls. Und die Frage ist, wie Gesellschaften eben sich jeweils inszenieren und zumindest wie das Web sich hier sozusagen selbst inszeniert, sollte zu denken geben, zumindest in Ansätzen. Medientechnologien sind also stets einem Machtverdacht auszusetzen. Die Frage nach der Geschlossenheit und Offenheit von Medien ist keineswegs die unschuldige Frage nach der Organisationsform von Medien, sondern vor allem eine politische und damit immer schon schuldige Frage, nämlich die nach den medientechnischen Arsenalen der Macht und ihrer Handhabung. Wenn jedoch Mediendispositive immer zugleich auch mit den Dispositiven der Macht interferieren, dann geht es zunächst einmal um die Reflexion der systematischen Interferenzen dieser unterschiedlichen Dispositive. Dabei hat man sich zuvörderst mit einem Verdacht auseinanderzusetzen, nämlich dem, dass sich ausgerechnet die Forderung nach einer Öffnung von Medien als Instrument einer Technik der Disziplinierung erweisen könnte. Wenn Foucault zum Beispiel formuliert, der perfekte Disziplinarapparat wäre derjenige, der es einem einzigen Blick ermöglichte, dauernd alles zu sehen, und man kann ergänzen, ohne gesehen zu werden, dann liefert das Social Web geradezu erschreckend optimale Konditionen für das Regime eines solchen ubiquitären Blicks. Und genau dieses medientechnologische Risiko gilt es in den Blick zu nehmen, trotz Sigmund Baumanns Ausrufung der postpanoptischen Zustände. Baumanns Versuch einer Revision der Foucault'schen Machttheorie verfährt medientheoretisch außerordentlich naiv. Wenn er die Foucault'sche Ordnung des Blicks als eine räumliche Anordnung und nicht als eine Anordnung der Sichtbarkeit interpretiert. Also wir haben Techniken, die sichtbar machen und Medientechniken helfen, genau diese Brücke zu schlagen, die Baumann als Grund nimmt, dafür nimmt, dass es sozusagen hier von postpanoptischen Zuständen bestehen. Bereits Luhmann machte klar, dass die Ausdifferenzierung eines Mediensystems daran gebunden ist, dass Interaktion unter Anwesen durch Zwischenschaltung von Technik ausgeschlossen ist. Die Aufhebung der territorialen Lesart des Panoptikums ist daher, was Baumann vollständig ignoriert, und es ist die Bedingung von Medialität. Insofern ist nicht vom Ende des Panoptikums, sondern von seiner Medialisierung auszugehen. Die panoptische Anordnung wird in eine mediale Anordnung transformiert und ist damit weitgehend unabhängig von Zeit und Raum. Die Medialisierung der panoptischen Anordnung ist Voraussetzung ihrer Universalisierung und genau das ist es, was sich gegenwärtig in sozialen Netzwerken beobachten lässt. Die panoptische Grundierung von Mediendispositiven hat ja bereits seit geraumer Zeit die medientheoretische Diskussion beflügelt. So hat schon Bertolt Brecht darauf gedrängt, aus Distributionsmedien Medien der Kommunikation zu machen und damit jedem den panoptischen Blick zu ermöglichen. Das Machtrisiko der Distributionsmedien sollte dadurch abgemildert werden, dass jeder seine eigenen hat. Brecht meint mit Distributionsmedien, dass ein zentraler Sender an ein disperses Publikum aussendet und das Publikum sozusagen keine Möglichkeit hat, zurückzusenden. Und er wollte aus diesen, orientiert am Rundfunk und am Radio, er wollte aus diesen Distributionsmedien nach Möglichkeit Kommunikationsmedien machen. Nun war es klar, dass in Zeiten des Leitmediums Rundfunk allein schon aus physikalischen Gründen nicht jeder senden konnte. Insofern gedachte Brecht, den Übergang von der Distribution zur Kommunikation noch durch reine Repräsentationslogiken erledigen zu können. Es sollte daher nicht jeder wirklich sprechen können im Rundfunk, aber jeder sollte seinen Repräsentanten haben, der für ihn spricht. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein Ergebnis genau dieser Überlegung von der Struktur her. Aufgenommen wurde diese Opposition von Kommunikation und hierarchisierter Distribution dann von Enzensberger und Flusser und sie wurde in beiden Perspektiven ebenfalls mit einem vehementen politischen Subtext versehen. Enzensberger votierte für einen emanzipatorischen Umbau des Mediensystems mit Hilfe der sozialisierten Videokamera. Und Flusser verfiel angesichts erster Computernetzwerke in die Euphorie eines medientechnologisch getriebenen demokratischen Umbaus von Diktaturen in offene Gesellschaften. Dann hat sich medienhistorisch der Schluss von den technologisch determinierten Konditionen von Medien auf die historische Art und Weise ihrer sozialen Verwendung immer schon als problematisch erwiesen. Denn die Wirklichkeit der Medien hat sich keineswegs immer daran gehalten, was ihnen der Form nach vorherbestimmt war. Zumindest aber wurde selten vollständig realisiert, was medientechnologisch möglich gewesen wäre. Allenfalls als Bedingung der Möglichkeit hatten Rekonstruktion medialer Prinzipschaltungen also einigermaßen Bestand. Insofern hat sich der Medienoptimismus der Ingenieure historisch genauso wenig zuverlässig herausgestellt wie die apokalyptischen Alternativen der Pädagogen. Dadurch, dass nunmehr jeder seine Möglichkeit bekam, allen alles zu sagen, hatte er noch längst nicht notwendig, auch etwas zu sagen, und er hatte noch nicht jemanden, der ihm zuhört. Deutlich ist also nur das Folgende. Die technologisch induzierte, organisatorische Strukturierung von Mediendispositiven verfügt über Machtpotenziale, die historisch eingesetzt werden können. Die Form der Medien ist daher immer auch machtkodiert. Baudrillard versucht das bei den konventionellen Massenmedien, also Fernsehen, Rundfunk und so weiter, wie folgt deutlich zu machen. Ich zitiere. Die Massenmedien sind dadurch charakterisiert, dass sie antimediatorisch sind, intransitiv dadurch, dass sie nicht Kommunikation fabrizieren. Vorausgesetzt, man findet sich bereit, Kommunikation als Austausch zu definieren, als reziproken Raum von Rede und Antwort, als Raum also einer Verantwortung. Soweit die ebenso pauschale wie paradigmatische Reflexion der Massenmedien durch Baudrillard. Die Differenz von Konsumption und Produktion wird umstandslos zur Grundlage eines Urteils erklärt, das für das gesamte Mediensystem Geltung beansprucht. Dabei wird geflissentlich ignoriert, dass es sich de facto nur um einen lokalen Gegensatz handelt. Was das bedeutet, werde ich gleich erläutern. Offenheit und Geschlossenheit von Mediendispositiven. Wenn aber nun die Frage der Öffnung von Medien und Mediendispositiven vor dem Hintergrund der jeweiligen Form der Machtkodierung von Medientechnologien betrachtet wird, dann stellt sich zunächst einmal die Frage nach der medientechnologischen Entsprechung von Offenheit und Öffnung. Für Brecht, und das unterscheidet ihn von Debatten wie die um das Digital Divide, ging es nicht um den Zugang zu einem Medium, den hielt er in Sonderheit bei einem Medium wie Rundfunk, das so billig wie Leitungswasser war und somit nahezu ungehindert den Markt diffundieren konnte, schlicht für gegeben. Es ging vielmehr um den Zugang zur Contentproduktion und damit um die Chance, wem auch immer etwas sagen zu dürfen. Die strukturelle Überlegenheit der Netzstruktur gegenüber zentralisierten Distributionsstrategien bestände dann in der Ermöglichung einer Partizipation an der Erstellung von medialen Inhalten. Es geht dabei also lediglich um die Öffnung des allgemeinen Zugangs zu einer ersten Stufe medialer Dispositive. Ich habe hier mal so ein bisschen versucht zu erläutern, wie mediale Dispositive aufgebaut werden. Sie müssen aber unterscheiden, dass es sozusagen unterschiedliche Stufen in einem solchen Dispositiv gibt und dass jedes Medium in einem klassischen Mediensystem so etwas wie ein eigenes Mediendispositiv ausgebildet hat. Das heißt also, nehmen wir mal das, der Film hat eine eigene Form von Produktion, er generiert eigene Produkte, er hat eigene Archive, er hat eine eigene Form von Distribution, nämlich über Kinoketten und so weiter und so fort. Sie müssen ins Kino marschieren, um entsprechend Filme sehen zu können. Und er hat eine eigene systematische Form der Rezeption. Das bedeutet sozusagen, jedes Medium bildet eine solche Ebene unterschiedlicher Stufen aus oder hat die historisch ausgewirkt. Das sieht beim Rundfunk eben anders aus, das sieht beim Fernsehen anders aus, das sieht in der Presse anders aus und so weiter. Alle diese Teilbereiche haben eigene Dispositive ausgebildet und Das Entscheidende ist, wenn wir über Öffnung und Schließung von Medien reden, dann können wir nicht einfach über Medien an sich reden, sondern wir müssen uns mit jeder einzelnen Stufe dieser Dispositive beschäftigen. Und das, was in der Diskussion eigentlich zumeist gemeint ist, ist nur die erste Stufe, nämlich nur die Produktion. Also der Zugang, inwieweit ist der User in der Lage oder inwieweit wird es dem User gestattet, im Prinzip Inhalte zu produzieren und entsprechend hochzuladen und zu kommunizieren. Die anderen Stufen der Dispositive traditioneller Massenmedien, also die Repertoires, die Distribution und die Rezeption, sind weitgehend auch ohne die Implementation von Netzstrukturen zugänglich. Also auch bei klassischen Massenmedien kommen sie sozusagen hier in den Bereich der Rezeption problemlos rein. Die wollen sozusagen jedem den Zugang zur Rezeption ermöglichen, sonst sind sie kein Massenmedium mehr, sonst haben sie kein Publikum mehr. Also das wird radikal geöffnet, wohingegen die Produktion relativ eindeutig geschlossen wird, die Distribution wird in der Regel geschlossen, gleichzeitig wird das Repertoire auch reguliert. Das heißt, wir haben in bestimmten Bereichen des Dispositivs mit Kontrolle zu tun und in anderen Bereichen mit radikaler Öffnung. So, bei neuen Medien sieht die Situation dann eben entsprechend anders aus. Und wir müssen sozusagen uns genau diese Struktur im Prinzip angucken. Man sieht also selbst, dass das traditionelle System der Massenmedien, das es gemäß den Euphorikern und Agenten des Web 2.0 so schnell als möglich zu überwinden gilt, selbst dieses System, traditionelle System der Massenmedien, operiert keineswegs geschlossen. Denn dann müsste es unter Ausschluss von Öffentlichkeit stattfinden. Vielmehr arbeitet es mit einer kalkulierten Dialektik von Geschlossenheit und Offenheit. Und allein diese Dialektik, das heißt, dass sie auf unterschiedlichen Stufen, unterschiedlich gehandhabte Verteilung von Offenheit und Geschlossenheit, die ist eigentlich ein Anlass dazu, sich die Sache genauer anzugucken. Die Reglementierung des Zugangs zu Medien kann prinzipiell über Verbote, über Kosten und über Kompetenzen organisiert sein. Achso, ja, vielleicht noch ein bisschen was sagen, sozusagen. Im Prinzip sind diese Stufen bei allen Medien sozusagen separat voneinander organisiert, im klassischen Mediensystem. Das heißt, wir haben so beim Buch sozusagen eine eigene Form von Produktion, Produkt, Repertoires, Distribution und Rezeption zu tun und die unterscheidet sich von allen anderen von allen anderen Medien strukturell. Wir beobachten spätestens seit dem Web 2.0 eine Veränderung im Mediensystem, und zwar eine systematische Veränderung im Mediensystem. Ich habe die jetzt mal benannt, das ist postkonventionelles, transversal vernetztes Mediensystem. Das Entscheidende ist, dass die einzelnen Stufen miteinander verbunden sind. Das heißt, Sie können heute nicht mehr sagen, eindeutig, Sie produzieren einen Kinofilm. Wenn Sie sich beispielsweise Inland Empire von David Lynch angucken, der produziert mit Consumer-Kameras. Das heißt also, der arbeitet sozusagen mit Amateurtechnik. Produziert aber trotzdem einen Film, der übers Kino distribuiert wird. Das heißt also, sie haben sozusagen unterschiedliche Produktionsformen, die noch nicht sagen, in welchem Medium wird das ganze Ding irgendwann mal zirkulieren. Sondern es sind Möglichkeiten der Wahl. Ich kann also Amateur im Filmbereich, ich kann eine Amateurtechnik wählen, ich kann sozusagen eine hochprofessionelle Filmtechnik wählen, ich kann Fernsehtechnik wählen und so weiter. Das sind alles Selektionsmöglichkeiten, die ich habe. Und das heißt doch nicht, dass am Ende nicht doch noch ein Kinofilm rauskommt. Ja? Das heißt also, diese Dispositive sind auf jeder einzelnen Stufe, der Stufe der Produktion, miteinander systematisch vernetzt. Es gibt sozusagen nicht mehr diese klassischen Grenzen, dass sie zwischen Fernsehen und Film beispielsweise kategoriale Unterschiede haben, dass die beiden nichts miteinander zu tun haben, auf der Ebene der Produktion. Also insofern sieht sozusagen, haben wir heute nur noch ein integriertes Mediensystem, das im Prinzip diese Stufen eigentlich nur noch als ästhetische Stufen mehr oder minder simuliert. Gut, kommen wir zur Zugangskontrolle. Im Prinzip funktioniert Zugangskontrolle eben auf, also die Reglementierung des Zugangs zu Medien kann prinzipiell über Verbote, über Kosten und über Kompetenzen organisiert sein. juristische Zugangslimitierung, wie etwa auf dem Wege von Zensur oder aber über Altersbeschränkung, sind in demokratisch organisierten Sozialsystemen vergleichsweise selten geworden und beschränken sich zumeist auf bestimmte einigermaßen konsensuell definierte Zielgruppen, wie beispielsweise Kinder. Die ökonomische Zugangsregulierung zur Kultur weist demgegenüber eine erstaunlich weitgehende Akzeptanz auf, denn gerade die Partizipation an traditioneller Kulturproduktion ist vergleichsweise teuer. Sie wird daher aus einer Art demokratischen schlechten Wissen heraus für gewöhnlich massiv subventioniert, was interessante Streueffekte generiert. Aber dennoch gilt, dass die Oper vor Hartz-IV-Empfängern einigermaßen sicher ist. Wir haben es also mit einer gedämpften ökonomischen Zugangsregulierung zur Kultur zu tun, die einzig für die gescholtenen Distributionsmedien weitgehend aufgehoben ist, weshalb auch die Rede vom Arme-Leute-Fernsehen aufkommen konnte. Die ökonomische Zugangskontrolle selektiert also vor allem medienspezifisch und weist unterschiedlichen Sozialschichten unterschiedliche Medien zu. Dies gilt aber dominant für den Bereich der traditionellen Medien. Massenmedien suchen eine ökonomische Zugangskontrolle insbesondere auf diejenigen Segmente ihrer Produktion zu beschränken, für die sie einen besonderen Preis erzielen wollen. Die Zugangskontrolle über Kompetenz, insonderheit die über Rezeptionskompetenz, ist die bei weitesten ungenaueste und unbekannteste, aber vermutlich nicht zuletzt deshalb eben auch die wirksamste. Kulturrezeption setzt, wenn auch in unterschiedlichem Maße, immer so etwas wie kulturelle Kompetenz voraus. Bildungssysteme engagieren sich darin, solche Kompetenzen zu vermitteln, wenn auch mit durchaus unterschiedlichem Erfolg. Zumindest lässt sich einigermaßen sicher davon ausgehen, dass diejenigen Bevölkerungsanteile, die in der Lage sind, mit traditionellen kulturellen Daten wie Theater, Literatur, Musik und bildender Kunst umzugehen, nicht gewachsen, vielleicht sogar gesunken sind, zumal dieser kulturelle Sektor enorm viel an kultureller Definitionsmacht eingebüßt hat und daher die Motivation, sich hier Zugang zu verschaffen, gesunken ist. Allerdings zeichnen sich Massenmedien dadurch aus, dass sie die Kompetenzschwelle möglichst niedrig ausfallen lassen, ja, dass sie Kompetenzen quasi peripatetisch, also im Vollzug ihrer Nutzung erwerben lassen, also ein klassischer Hollywood-Blockbuster muss von einem Achtjährigen verstanden werden, sonst kann er keinen Massenmarkt erreichen. Und das ist ungefähr das Niveau, auf das gezielt wird, sozusagen, einfach vom Rezeptionsniveau. Die Steuerung des Medienzugangs qua Kompetenz selektiert offenbar zwischen differenten Kompetenzmodi und operiert mit dem selektiven Zugang zu differenten Rezeptionsniveaus. Also Umberto Eco hat solche differenten Zugangsniveaus gerade daran deutlich gemacht, dass er den reflektierten und deshalb komplexen Zugang zu trivialen kulturellen Daten vorgeführt hat. Es ändert noch nichts daran, dass eben dieser reflektierte Zugang den organischen Adressaten systematisch verwehrt ist. Das heißt also, Eco hat erklärt, was passiert mit kulturellen trivialen Inhalten, wenn ich sie semiotisch, komplex, kulturwissenschaftlich, kulturhistorisch analysiere. Man hat da äußerst interessante Ergebnisse erzielt. Auf der anderen Seite ist genau diese Fähigkeit, die Eco hier einfach mal durchdekliniert oder einfach vorführt, ist dem normalen Rezipienten natürlich verwehrt, weil ihm fehlt genau das, nämlich der kulturelle Kontext, das kulturelle Wissen und natürlich auch in der Regel keine Ahnung von Semiotik. Man sieht, dass Gesellschaften für die Steuerung der Offenheit und Geschlossenheit ihrer Mediensysteme über vergleichsweise subtile Instrumente verfügen, die zudem auch noch historisch stark variieren. Die Parameter, anhand deren ein solcher Zugang geregelt wird, bleiben allerdings strukturell homolog und sie unterscheiden sich voneinander im Wesentlichen durch ihre Rigidität. Die juristische Steuerung diskriminiert dabei den Zugang zu medienkulturellen Daten vergleichsweise scharf. Entweder sind sie 18 und sie dürfen rein, oder sie sind eben nicht 18 und sie dürfen nicht rein. Dabei können im Prinzip beliebige Kriterien der Entscheidung zugrunde gelegt werden. Zensur ist per se willkürlich. Juristische Zugangskontrolle ist daher normativ willkürlich, zugleich aber ziemlich trennscharf. Die ökonomische Zugangskontrolle reduziert demgegenüber die Kontrolle auf einen einzigen, dafür jedoch relativ abstrakten Parameter, nämlich den des Tauschwerts. Die soziale Diskriminierung funktioniert dabei nicht absolut trennscharf, allerdings liegen die Resultate innerhalb einer gewissen kalkulierbaren Bandbreite, was offenbar als ausreichend angesehen wird. Die Zugangskontrolle mittels kultureller Kompetenz stellt im Vergleich zu den anderen Zugangsbeschränkungen das mit Abstand weichste Kontrollinstrumentarium dar. So ist zunächst einmal der Kompetenzbegriff relativ diffus und beschreibt nur unterschiedliche Modi der Medienverwertung. Rezeption wird also nicht prinzipiell ausgeschlossen. Sie wird allerdings auf ein bestimmtes Niveau oder einen bestimmten Modus, zumeist den affirmativen Nachvollzug, also das einfache Verstehen und Nachvollziehen der Geschichte, begrenzt. Es geht also bei der Kontrolle durch Kompetenz nicht um die Verhinderung des Zugangs zu einem Medium, sondern um den Ausschluss von bestimmten Verarbeitungsmöglichkeiten und Reflexionsniveaus. Medienprodukte jedoch, die man nur unvollständig oder gar nicht zu rezipieren vermag, führen in der Regel zu einer Art freiwilligen Rückzug von der Rezeption. Der Selektionsprozess wird damit scheinbar ins rezipierende Subjekt verlegt, wiewohl es faktisch die gesellschaftlichen Bedingungen des kulturellen Kompetenzerwerbs sind, die letztlich zur Selektion des Publikums führen. Diese drei Modi der Zugangskontrolle funktionieren im Prinzip auf allen Stufen der Dispositive des Mediensystems. Und auch die Hierarchie und Intensität der Kontrolle sind vergleichbar, wenn auch sich die Modi auf den unterschiedlichen Stufen der Mediendispositive durchaus unterscheiden. So wird auf die Produktionsstufe von Mediendispositiven nur selten juristisch kontrolliert. Das gilt im strengen Sinne wohl nur für den Rundfunk. Da haben Sie sowas wie eine juristische Kontrolle. Und auch die ökonomische Kontrolle ist aufgrund der Digitalisierung vergleichsweise wirkungslos geworden. Stattdessen greift mit enormer Vehemenz die Kompetenzkontrolle, die die Unterscheidung von User-Generated Content und den Ergebnissen professioneller Produktion jederzeit identifizierbar werden lässt. Klagen über die ungeheure, aufdringliche Banalität der Inhalte des Netzes und die restringierten Ausdruckspotenziale der Formate des Web 2.0 gehören hierhin. Also jenes Lamento über die ausgestellte Inkompetenz, die als globalisierte Freakshow im Netz funktioniert. Auf der Stufe der Repertoires herrscht eine dem Produktionsniveau vergleichbare Mischung von ökonomischer und kompetenzorientierter Zugangskontrolle. Anders jedoch wird die Distributionsstufe reglementiert. Hier hat man es mit einer Mischung von juristischen und ökonomischen Steuerungsinstrumenten zu tun. Insofern muss man gewahr werden, dass über jede Stufe des Mediendispositivs separat entschieden wird. Also jede Stufe des Mediendispositivs wird auf eine eigene Art kontrolliert. Und diese Kontrollen werden immer separat auch ausgehandelt, wenn man das hier sozusagen sich mal anguckt. Die Produktion also wird im Wesentlichen ökonomisch und kulturell kontrolliert, juristisch relativ selten eingeschränkt. Die Produkte, da gibt es ein Besitzrecht dran, also ökonomisch, und es gibt sowas wie juristische Regelungen, das heißt also Urheberrecht etc. etc. Also auch da gibt es sozusagen bestimmte Regelungen. Das Repertoire ist kulturell und ökonomisch in der Regel kontrolliert und die Distribution wird meistens juristisch Rundfunkstaatsverträge und ähnliche Geschichten regeln, dann die entsprechenden Rahmenbedingungen oder eben ökonomisch kontrolliert, sehr selten kulturell, und die Rezeption wird in der Regel dominant ökonomisch und kulturell kontrolliert und nur in Ausnahmefällen überhaupt juristisch. Das heißt also, wenn man über Geschlossenheit und Offenheit und unterschiedliche Zugangskontrollen, die unterschiedlich offen sind von ihrer Struktur, redet, muss man sozusagen zwischen all diesen unterschiedlichen Ebenen letztlich unterscheiden. Die Reglementierung von Medien ist insofern durchaus komplex organisiert und die gesellschaftliche Diskussion über die Öffnung bzw. Schließung von Medien blendet nicht nur die kulturelle Valenz von Öffnung und Schließung aus, sondern sie ignoriert insbesondere auch die differenten Stufen der Mediendispositive und deren spezifische Regelung. Die Diskussion orientiert sich insbesondere an der symbolischen Signifikanz der Reglementierung und das heißt an der Auffälligkeit der Mediensteuerung. Sie ist daher weitgehend symptomgesteuert und gehorcht selbst den Kriterien des Mediensystems, die sie eigentlich beschreiben sollte. Das heißt, man regt sich immer über die Kontrolle auf, die einem auffällt. Aber diejenige, die sozusagen strukturell vielleicht wesentlich vehementer ist, zum Beispiel die der Distribution, über die taucht in der Diskussion im Prinzip überhaupt nicht auf. Es geht also um die Sichtbarkeit von Zugang und Verfügung und nicht um Verfügung und Zugang an sich. Das Geschrei um Offenheit und Geschlossenheit ist so organischer Teil der Selbstorganisation des Mediensystems und keineswegs bereits Medien- und Sozialkritik. Insofern schert man sich zunächst einmal um die Rezeption von Medien und um deren Repertoires. Das heißt, man sorgt dafür, dass möglichst alle Zugang zu den Medien haben und rezipieren können. Allenfalls in Ansätzen kümmert man sich dann noch um die Produktion, die Distribution und die Organisation von Programmen sind dann wesentlich weiter nachgeleitet. Die Content-Speicher meint man demgegenüber komplett getrost ignorieren zu können. Und selbst die Berücksichtigung der Produktion hatte keinen systematischen, sondern vor allen Dingen technikhistorische Gründe. Das Brecht sich mit den Distributionsmedien auseinandersetzte, aber eigentlich auf die Produktionssphäre zielte, hat nicht nur etwas mit seiner eigenen Tätigkeit als Autor zu tun. Er würde sein eigenes Material unterbringen, schlicht und einfach. Sondern auch mit der generellen Diskussion der Rundfunkproduktion in der Weimarer Republik. Hier nämlich gab es durchaus engagierte Akteure wie die Arbeiterradiobewegung, sowohl die passenden politischen Parteien, die sich auch entsprechend organisiert hatten, eigene Sender versuchten zu organisieren und so weiter. Ähnlich sah es bei Enzensbergers Wiederaufflackern der Opposition von Distributions- und Kommunikationsmedien aus. Auch hier leistete zunächst mal ein medientechnologischer Schub, nämlich die Videotechnik, Starthilfe. Die Einführung der Videotechnik reduzierte die Produktionskosten so enorm, dass sie auch für soziale Gruppen ohne größere Kapitalressourcen erschwinglich wurde. Und das führte dann zu Medienzentren und so weiter und so fort, also zu dem Versuch und dann auch in der Medienpädagogik zu der Vorstellung, dass jeder mal mit einer Videokamera umgehen können, sollen, müsste und ähnlichen Geschichten. Die Einführung Wilhelm Flussers Netzmedien-Euphorie wurde ebenfalls von neuer Medientechnologie getrieben. Der vernetzte, grafikfähige Computer lieferte den materiellen Background für die Medienfantasien universeller medialer Offenheit, die letztlich sogar von vernetzten Gehirnen träumte. Und auch diesem medientechnologischen Entwicklungsschub korrespondierten entsprechende Sozialformen, was sich nicht zuletzt bei Netzenthusiasten wie Howard Rheingold deutlich absehen lässt. Dass sich in all diesen Fällen die von Technologieschüben gespeisten Spekulationen nicht durchsetzen ließen und es bei der Theorie einerseits und vergleichsweise kläglichen Produktionsergebnissen andererseits blieb, dürfte inzwischen als medienhistorisch einigermaßen gesichert werden. Allerdings war in all diesen Fällen der Zugriff auf die unterschiedlichen Stufen der Mediendispositive äußerst selektiv. Die unterschiedlichen Stufen der Mediendispositive wurden implizit hierarchisiert und erfuhren so entsprechend abgestufte Grade an Aufmerksamkeit. Im Vordergrund stand der Zugang zur Hardware, also bekomme ich das Gerät, und die Arbeiterradiobewegung fing zum Beispiel als Bastelbewegung an, die haben nämlich Detektoren gebastelt, bevor sie überhaupt sich sozusagen über Inhalte verständigten und irgendwas in der Art machten. Also, gehen immer erst von der Hardware aus, also der Ebene, auf der sich die Diskussion um Digital Divide und Schulen ans Netz heute noch befindet. Dann erst kommen die Repertoires, die Produktion und am Ende, wenn man Glück hat, auch noch die Distribution. Ähnlich hierarchisiert findet sich die Diskussion um die unterschiedlichen Modi der Zugangsregulierung. Hier steht zunächst die Debatte um die juristische Zugangskontrolle, das heißt um Zensur, und erst danach die um die ökonomische Beschränkung wie Subvention, die Subvention von Medienkultur und Ähnliches. Die Kompetenzdebatte wird praktisch nur von entsprechend interessierten Akteuren, nämlich den Medienpädagogen selbst, geführt. Wobei interessant ist, dass ausgerechnet diese Akteure selbst über keinerlei medienanalytische oder Produktionskompetenz verfügen, die sie aber selber fordern. Insofern hat die Analyse der Geschlossenheit und Öffnung von Medien stets diese gedoppelte Hierarchisierung im Blick zu behalten, will sie nicht abstrakt und naiv zugleich verfahren. So funktioniert die Reglementierung der Produktionsstufe von Mediendispositiven im Wesentlichen über zwei Parameter, Kompetenz und Kapital. Bei traditionellen Mediendispositiven Positiven stehen relativ hohe Produktionskosten, vergleichsweise niedrigen Rezeptionskosten gegenüber. Universelle Digitalisierung der Medienproduktion hat, wie Enzensberger das einmal formulierte, die Produktionsmittel in die Hand der Massen gegeben. Und das heißt, die technischen Produktionskosten so nachhaltig gesenkt, dass die Produktion den Bedingungen der Rezeption angenähert hat. Gut, kommen wir nun zur Funktion von Kompetenzniveaus als Zugangsschlüssel zum Mediensystem. Es gibt von daher nicht nur die ökonomische Steuerung des Zugangs zur Produktionsstufe, sondern eben auch noch die weitere, nämlich die der medienpraktischen und medienkulturellen Kompetenz. Kompetenz ist dabei allenfalls in der Anfangsphase von Medien eine einigermaßen einheitliche und überschaubare Angelegenheit. Denn mit der Etablierung von Medien emergieren zwangsläufig Professionalisierungsprozesse, die in der Folge dann zunächst einmal die Handlungsbereiche segmentieren und zugleich zwischen unterschiedlichen Kompetenzniveaus diskriminieren lassen. Die Anerkennung von Professionalisierungsprozessen und deren kultureller Valenz respektiert daher zunächst einmal die schlichte Tatsache einer Komplexitätssteigerung und Industrialisierung kultureller Produktion. So zu tun, als wäre die Inhaltsproduktion noch in der Hand isolierter Individuen, hieße davon auszugehen, dass Medieninhalte noch quasi handwerklich hergestellt werden könnten, um es spätestens seit Walter Benjamins Intervention sich als Illusion herausgestellt hat. Die Akzeptanz von Professionalisierung erkennt schlicht und einfach das herrschende Komplexitätsniveau von Kulturproduktion an, denn der Einzelne bringt im gegenwärtigen Mediensystem in der Regel keine kulturell validen Inhalte mehr alleine hervor, sondern es geschieht arbeitsteilig mit ausdifferenzierten Handlungsräumen. Was isolierte Subjekte noch einigermaßen selbstständig herzustellen vermögen, sind allenfalls noch Persiflagen und unfreiwillige Komödien, die aus vorgefertigten Bausteinen zusammengestoppelt sind, und das findet man dann schließlich bei YouTube. Die Unterscheidung von Laien und Profis funktioniert dabei prinzipiell unabhängig von der ökonomischen Steuerung des Zugangs. Allerdings können beide Strategien des Zugangsmanagements durchaus miteinander interferieren und dann naturgemäß die Abstände zwischen den Gegensätzen noch zusätzlich erhöhen. Darüber hinaus drängt sich auf, dass das Schleifen der technologischen und ökonomischen Barrieren allenfalls einen Teil der Zugangsreglementierung auszuschalten vermag, denn es bleiben dann immer noch die unterschiedlichen Kompetenzniveaus, die für die nachhaltige Diskriminierung unterschiedlicher Repertoires und Publikum sorgen. Diese Kompetenzniveaus spiegeln sich bei allen Technologien kulturell ein. So käme kein Mensch auf die Idee, dass aus Gründen der Selbstverwirklichung jeder seinen Porsche aus einem Haufen Blech selbst in der Garage zusammenschrauben können müsse. Und selbst Janis Joplin wollte auch nur einen besitzen und nicht den zusammenschrauben. Auch im Bereich der Medientechnologie käme niemand auf die Idee, dass jeder sich zum Schriftsteller mausern müsste, nur weil man sich mit weniger als einer professionellen Produktionskompetenz nicht zufrieden geben könne, da diese ja nun einmal die Bedingung, die Selbstentfaltung des Subjekts sei. Die Amateurniveaus sind vielmehr kulturell durchaus anerkannt. Ja, sie sind genau genommen ein Zeichen der erfolgreichen Akkulturalisierung eines Mediums. Also immer dann, wenn ein Medium erfolgreich integriert ist in der Kultur, dann gibt es notwendigermaßen genau diese Differenzen zwischen Profis auf der einen Seite und Amateuren auf der anderen Seite. Das Einrichten von unterschiedlichen Kompetenzniveaus gibt es im Übrigen keineswegs nur auf der Stufe der Produktion. Denn Ähnliches gibt es auch auf den anderen Stufen medialer Dispositive, bei denen die technologischen Hürden immer schon geringer waren und es da an der kulturellen Kompetenzdifferenz war, die Medienmärkte und Repertoires zu segmentieren. Einzig die Distributionsstufe der Medien in Mediendispositiven blieb aufgrund der dominierenden juristischen Zugangskontrolle vergleichsweise lange von einer solchen Aufsplittung in professionelle Akteure und Amateure verschont. Es gilt genauso für die Rezeption. Das heißt, wir können professionell Medieninhalte rezipieren, das hat Umberto Eco gemacht und vorgeführt und erklärt, und wir können es sozusagen amateurhaft machen, dann sind wir sehr schnell beim einfachen Nachvollzug und so weiter. von der Kompetenz zur Öffnung von Medien. Wenn es jedoch nach der Implementationsphase von Medien, und in dieser Phase sind sozusagen alle Inhalte, sind die Kompetenzen noch nicht ausdifferenziert, vor allem die Kompetenzdifferenzen sind, die über Offenheit und Schließung von Mediendispositiven entscheiden, dann wäre die Forderung der Öffnung von Medien, sofern sie sich an die Medien richten sollte, schlicht fehladressiert. Also es sind nicht die Medien, die sich sozusagen strukturell zunächst mal öffnen müssen. Zugangsreglementierung funktioniert, sobald Medien erst einmal etabliert sind, weitaus eher über die Ausstattung der sie nutzenden Subjekte. Dabei ist es durchaus fraglich, ob so etwas wie eine universale mediale Produktionskompetenz überhaupt ein sinnvolles Ziel einer kulturellen Entwicklung sein könne. Durch eine universale mediale Produktionskompetenz, also dass man in allen Medien sozusagen Inhalte vollständig selbst produziert, wird von Subjekten historisch in der Regel allenfalls für ein Medium ausgebildet und selbst das wird zumeist noch nicht einmal in Gänze abgebildet. Das heißt, man spezialisiert sich bei der Professionalisierung auf ganz bestimmte Segmente, kulturelle Segmente eines Mediums. Eine einigermaßen kulturell satisfaktionsfähige Produktionskompetenz für zwei differente Medien ist dann schon außerordentlich selten. Eine universale Produktionskompetenz wäre damit eine systematische Überforderung und insofern erübrigt sich die Forderung nach einer Tilgung von Kompetenzdifferenzen in der Medienproduktion schlicht. Das heißt, wir müssen schlicht und einfach damit leben und einsehen, dass wir in ganz bestimmten Bereichen der Medienproduktion schlicht und einfach Amateure sind und Amateure bleiben. Die Öffnung medialer Produktionssphären verbietet sich daher bei Lichtbesehen geradezu, ließe sie sich doch allenfalls unter der Voraussetzung breitflächiger kultureller Unempfindlichkeit überhaupt realisieren. Dass solche kulturelle Unerschrockenheit offenbar durchaus breitflächig existiert, zeigen die Einschaltquoten, die banalste Medieninhalte mit schöner Regelmäßigkeit erzielen. Kulturelle Inkompetenz ist offenbar eine der grundlegenden Voraussetzungen nicht nur für die Produktion, sondern auch für die Konsumption medialer Contents in Web 2.0 und auch in durchaus in Teilen des Systems der Massenmedien. Denn man benötigt nur einen ziemlich starken Magen, wenn man all den Dilettantismus ertragen können will, den User mit eher bescheidener Produktionskompetenz hochladen. Von daher bestehen zwei historische Alternativen. Man kann die Idee einer universalen Medienproduktionskompetenz von Subjekten wieder besseren Wissens aufrechterhalten und dann freundlichen Dilettantismus und eine entsprechend auf Bastelniveau reduzierte Medienkultur ernten. Oder aber man kann die Idee universaler medialer Produktionskompetenz auf ein erträgliches, und das heißt von einem Subjekt überhaupt zu bewältigendes Maß abspecken und eine einigermaßen professionelle Kultur retten. Wenn dabei kulturelle Professionalisierung ermöglicht wird, ohne dass gleich jeder dazu gezwungen wäre, Kameramann zu werden, dann würden die Resultate einfach entsprechend ihrer Professionalisierungsgrade unterschieden. Und das heißt, sie würden in unterschiedlichen Milieus und Kontexten zirkulieren. Aber das wäre noch kein Hinderungsgrund oder noch kein Nachteil. Umgekehrt ist die einigermaßen nüchterne Einsicht in den eigenen medialen Dilettantismus, davon nehme ich mich selbst natürlich nicht aus, sogar die Voraussetzung einer halbwegs angemessenen ästhetischen Rezeption, bei der es auf die Wahrnehmung genau dieser Differenzen ankommt, die man selbst nicht zu produzieren in der Lage ist. Die Aktiv-Passiv-Schranke ist insofern in ihrer kulturellen Valenz kaum zu unterschätzen. Das Umschlagen von Konsumption in Produktion setzt eben jene sich einem langen Professionalisierungsprozess verdankende Produktionskompetenz voraus. Insofern sind Räume, in denen diese Schranken systematisch ignoriert werden sollen, Räume denkbar geringer kultureller Niveaus, weil einfach trotz all der paradigmatischen Illusion der Cultural Studies anders der Umschlag von der rezeptiven in die produktive Sphäre nur so furchtbar selten klappen würde, dass er praktisch unbemerkt würde. Professionalisierung ist somit eine Schließungstechnik, die anhand der Unterscheidung Kompetenz-Inkompetenz diskriminiert. Sämtliche Medien und sämtliche Kulturtechniken und auch alle sonstigen Tätigkeiten in einem einigermaßen ausdifferenzierten Sozialsystem einen solchen Professionalisierungsprozess durchlaufen. Und die Forderung nach der Öffnung der Produktionssphäre setzt die Aufgabe dieser Unterscheidung voraus. Öffnung in diesem Sinne setzt den Verlust von Unterscheidungen voraus. Nun gibt es historisch zweifellos eine Menge überflüssiger oder gar schädlicher Unterscheidungen. Die Frage ist nur, ob die mediale Professionalität dazugehört, was ärztlich kaum anzunehmen ist. Es gilt also, die Forderung nach einer Öffnung von medialen Produktionssphären gravierend zu modifizieren, wenn sie sich kulturell nicht ziemlich fatal auswirken soll. Die Niveaus der Rezeption. Zugleich reproduzieren sich die Unterscheidung von Professionalität und Amateurstatus auf der Ebene der adressierten Rezipienten. Der Amateurproduktion entsprach weitgehend ein nicht disperses Publikum, also eines, das durch soziale Bedingungen zueinander konstituiert wurde. Disperse Öffentlichkeiten hingegen setzen vielleicht mit der Ausnahme der Freakshow professionelle Produktionsprozesse voraus. Das heißt also, ein Publikum, das sich wechselseitig nicht kennt, ist normalerweise nie an Amateurinhalte gekommen, strukturell, sondern hatte es im Wesentlichen mit professionellen Inhalten zu tun. Diese Synchronisierung von Produktionskompetenz und Adressatenkreis wird erst durch die Dislozierung der Internetkommunikation aufgerufen. Man kann es auch bei nicht professioneller Medienproduktion, mit einer Struktur von Öffentlichkeit zu tun bekommen, wie sie traditionell nur für Massenmedien und professionelle Medienproduktion galt. Das heißt also, Rezeptionsstruktur und Produktionsstruktur sind auseinandergeraten und sozusagen die Unterscheidung zwischen einer amateurhaften Produktion auf der einen Seite und dem entsprechenden Rezeptionsmilieu und einer professionellen Produktion auf der einen Seite und dem entsprechenden Rezeptionsmilieu, diese Unterscheidung ist aufgehoben. In jedem Fall sorgt die Implementation kultureller Niveaus für separate Repertoires und ebenso getrennte Rezeptionsmodi innerhalb eines medialen Dispositivs, die immer auch noch relativ hermetisch gegeneinander abgeschottet sind. Da kulturelle Niveaus in der Regel sozial diskriminieren, sind sie selbst nicht selten Gegenstand der Kritik gewesen. Die Undurchlässigkeit solcher medialen Repertoire-Rezeptionsmodus-Konnexe gilt allerdings nur für die eine Richtung, nämlich die Aufsteigung. Das heißt also, jemand, der eine hohe kulturelle Kompetenz hat, ist in der Regel auch in der Lage, wie Eco vorgeführt hat und sehr gut auch zugänglich gemacht hat, andere massenkulturelle Inhalte problemlos, oder kein Problem, aber ist in der Lage, die zu analysieren. Umgekehrt geht es eben nur sehr begrenzt, weil das an schlicht und einfach im Bildungsprozess gekoppelt ist. Die Abwärtskompatibilität kultureller Niveaus ist spätestens seit Ecos Intervention, in der die massenattraktiven kulturellen Niveaus für die Anhänger des Kunstsystems öffnete, quasi garantiert. Der umgekehrte Weg, also der Aufstieg in der Hierarchie kultureller Niveaus, ist immer noch an einen nicht unerheblichen Kompetenzerwerb gebunden und bleibt damit eine einigermaßen langwierige Angelegenheit. Das Surfen auf all diesen kulturellen Niveaus, den diversen medialen Formen, also jene eigenartige Qualifikation, die die Postmoderne so großzügig verteilte, setzt die historisch elaborierteste kulturelle Kompetenz voraus und diskriminiert sozial in besonderem Maß. Das heißt, wenn Sie in der Lage sind, sowohl die Oper analytisch sauber zu verstehen und damit umzugehen, als auch YouTube sozusagen analytisch damit umzugehen, das sozusagen in den Kontext einzubinden, dann haben Sie eine Komplexität von Rezeptionskompetenz erreicht, die sozusagen das gegenwärtig erreichbare Niveau darstellt. In der Regel sind genau diese Bereiche selektiert voneinander. Und genau, man verfügt in der Regel nicht über diese Kompetenz, beide Bereiche zugänglich zu machen. Das soziale und ökonomische Zugangsregelungen zu kulturellem Content in einigermaßen demokratischen Sozialsystemen weitgehend delegitimiert sind, erstreckt sich diese Delegitimierung natürlich auch auf die ökonomische und soziale Kodierung von Abschottungen im Mediensystem. Wenn aber kulturelle Kompetenz die Voraussetzung für die Aufhebung der Schließung von Mediensystemen ist, dann weist die Forderung auf die Öffnung von Mediensystemen auf jeden Fall über das Mediensystem hinaus. Mit der schlichten medientechnologischen Öffnung kann man das Problem sozialer Diskriminierung auf jeden Fall nicht lösen. Allenfalls kann man die Oberfläche symptomfrei halten und ansonsten den Akteuren selbst die Schuld in die Schuhe schieben, denn sie könnten ja, wenn sie nur könnten. So, Management, mediale Offenheit und Geschlossenheit. Nun ist Offenheit, wie ich vorhin ja andeutete, schon noch längst kein Wert an sich. Offenheit wird nur zum Wert, und daran unterscheidet sich Offenheit, noch nicht von allen anderen, was Wert besetzt ist, wenn über sie nicht verfügt werden kann. Und das gilt im Übrigen genauso gut auch für Geschlossenheit. Die Verweigerung der Verfügbarkeit von Geschlossenheit und Offenheit, also die Lizenz nach Belieben Grenzen ziehen zu können und Grenzen zu öffnen, ist letztlich das, was Macht gestattet und zugleich das, was Probleme verursacht. Es geht ja letztlich kaum um offene oder geschlossene Medien, sondern darum, diese und den Grad an Öffentlichkeit selbst wählen zu können. Baudrillard formuliert das unter Rückgriff auf Marcel Mauss' Theorem der Gabe einmal wie folgt. Die Macht gehört demjenigen, der zu geben vermag und dem nicht zurückgegeben werden kann. Dabei ist die Fixierung auf die Gabe oder aber in der anderen Variante die Fixierung, in der marxistischen Variante die Fixierung auf die Aneignung offensichtlich keineswegs dasjenige, um das es bei der Macht letztlich geht. Denn offenkundig ist beides möglich. Macht funktioniert mit Aneignung genauso gut wie mit schlechten Wegschenken. Der Gegensatz, der sich hier zwischen den marxistischen Theorien der Verknappung bzw. der monopolisierten Aneignung und der an archaischen Sozialsystemen geschulten Machtprovokation der Entäußerung von Baudrillard festmacht, ist in Bezug auf den Machteffekt ein Scheingegensatz, der sich vergleichsweise schnell auflösen lässt. Macht besteht nicht in dem Transfer von Gütern, sondern darin, die Wahl zu haben und die Bedingungen bestimmen zu können. Die Richtung des Transfers von Gütern ist dabei kurioserweise vollkommen gleichgültig. Wenn es jedoch um die Souveränität der Grenzziehung geht, dann erst wird deutlich, wie die Einschreibung von Macht in die Öffnungs- und Schließungsimperative von sozialen und Mediensystemen funktioniert. Offenheit und Geschlossenheit sind dabei in der Regel sowohl Macht- als auch sozial kodiert. So verweist etwa Norbert Elias darauf, dass die Grenzen für Entblößung sich je nach der Schichtenzugehörigkeit des Akteurs unterscheiden. Ähnliches gilt für ideologisch kodierte Öffnungszwänge, wie etwa das calvinistische Transparenzgebot, die letztlich von den Akteuren mit ideologischer Definitionsmacht vorgegeben werden und für den einfachen Anhängern, beispielsweise solcher Religionen, nur exekutiert werden können. Wenn die festgesetzten und nicht selten mit Tabus bewährten Grenzziehungen jedoch nicht akzeptiert und daher eingerissen werden sollten, dann werden solche Interventionen zumeist mit dem Ausschluss aus dem betreffenden Sozialsystem geahndet. Man hat es mit dem Spektrum von Offenheit und Geschlossenheit jeweils, mit dem Zuge von Machtausübung errichteten Grenzen zu tun. Die Aufhebung der Grenzen oder vielmehr deren Verschiebung ist selbst eine Machtdemonstration. Man muss in der Lage sein, sie durchsetzen zu können. Macht in diesem Sinne ist also nichts anderes als die Definitionsmacht von Grenzen. Die Frage, die sich nun stellt, ist die, inwieweit die mediale Produktion von Sichtbarkeit bzw. die Bewahrung der Unsichtbarkeit per se als Machttechnik zu werten ist. Sichtbarkeit ermöglicht zunächst einmal unter bestimmten Bedingungen die Etablierung von Kontrolle. Und insofern kann die Technik des Sichtbarmachens unter Umständen zum Element einer probaten Machtstrategie werden. Die Kontrolle durch Sichtbarkeit setzt dabei voraus, dass die Komplexität des Geschehenen, des Gesehenen beherrscht wird, dass die gesetzten Grenzen wie eine mögliche Devianz optisch erfasst und dass die bemerkte Devianz geahndet werden kann. Insofern ist klar, dass Sichtbarmachung nur eine der möglichen Kontrolltechniken sein kann. Daneben kann das Unsichtbarmachen dieselbe Funktion übernehmen. Alles, was nicht gesehen werden kann, entzieht sich wiederum der Kontrolle. Und der gezielte Einzug von Kontrolle kann selbst wieder einen Kontrolleffekt haben. Mächte neigen daher auf der Seite derjenigen, die Macht ausüben wollen, zur Intransparenz und auf der Seite derjenigen, die kontrolliert werden sollen, zu radikalen Transparenzforderungen. Das Interessante ist, dass gegenwärtig bei unserem Bundespräsidenten man versucht, genau das umzudrehen und man sieht ja, wie schlecht das klappt. Die Techniken der Sichtbarmachung und des Verschwindenlassens sind daher zwar Voraussetzungen einer Kontrolle, aber eben auch nur das. Sie sind weder die Kontrolle selbst, noch sind sie die Disziplinierung. Kontrolltechniken der optischen Erfassung und des Verbergens sind allenfalls Elemente in einem Gefüge der Disziplinierung und ohne dieses Gefüge sind sie ziemlich machtlos. Zugleich ist Macht dadurch gekennzeichnet, dass sie Orte des Verbergens und solche der Sichtbarkeit definieren kann. Wenn Medien nun Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit in Gesellschaften organisieren, dann ist klar, dass in sie Macht eingeschrieben werden kann. Dabei verhalten sich Medien unterschiedlichen Mächten gegenüber durchaus weitgehend indifferent. Und auch die Formästhetik der Medien präformiert sie nicht für Kontrolle und Unterdrückung. Sondern im Prinzip lässt sich jedes Medium zum Instrument von Machtausübung und Unterwerfung machen. Medien verhalten sich so gegenüber ihrer Indienstnahme durch Machtambitionen weitgehend gleichgültig. So hätte es noch kein Medium gegeben, das es verstanden hätte, sich prinzipiell gegenüber einer Ausnutzung für die Reproduktion von Macht zu verweigern. Obwohl das praktisch bei jedem Medium am Anfang behauptet worden ist. Offenheit und Geschlossenheit kann zwar für einzelne Medien definiert werden, jedoch ist für die Einschätzung historischer Konstellationen, wenn man medienhistorisch vorgeht, insbesondere die Verteilung von Offenheit und Geschlossenheit im Mediensystem insgesamt auszugehen. So haben selbst vergleichsweise gut kontrollierte und das heißt stark dissoziierte Mediensysteme immer noch über Medien relativ geringer Kontrollniveaus verfügt. Im System der Massenmedien existierten unangegriffen Medien der Individualkommunikation, die sich der Kontrolle weitgehend entzogen und ihre Unsichtbarkeit etwa mittels Briefumschlägen und Rechtsgrundsätzen wie dem Briefgeheimnis und Telefongeheimnis zu wahren verstanden. Ein Zeichen totalitärer Machtansprüche war es stets, wenn diese allen verfügbaren Enklaven organisierter Unsichtbarkeit, die im Mediensystem angelegt und vorgehalten wurden, angegriffen und geschleift wurden. Gleichzeitig wird dabei für gewöhnlich die Unsichtbarkeit der Macht und ihrer Agenten zusätzlich verstärkt. Kompensiert wird die faktische Unsichtbarkeit in der Regel durch eine symbolisch ausgestellte Sichtbarkeit. Wenn die Grenzen, die innerhalb von Mediensystemen Offenheit und Schließung regulieren, selbst gesteckt sind, dann können sie als unproblematisch angesehen werden. Sind diese Grenzen vorgegeben und nicht verfügbar, dann ist mit einer Machtkodierung und entsprechenden Einflussnahmen zu rechnen. Allerdings gibt es in den Medienportfolios traditioneller Mediensysteme in der Regel Medien mit nicht verfügbaren Grenzen und solchen, bei denen die Grenzen selbst definiert sind und auch weitgehend Geschlossenheit akzeptiert wird. Da davon ausgegangen werden muss, dass Subjekte sowohl über das Interesse an öffentlicher Darstellung als auch das an privater Kommunikation verfügen, geht es um die Balance und die individuelle Kontrolle. Im Falle der Kommunikation von Massenmedien sind die Grenzziehungen durch die Sender definiert und den Rezipienten in keinster Weise verfügbar. Allerdings lassen sich die Grenzen anderer Medien, desselben Mediensystems, von den Rezipienten weitgehend selbst definieren. Dann entscheidet letztlich die Relevanz der verfügbaren und der nicht verfügbaren Medien über die Bewertung einer solchen geschlossenen Offenheit eines Mediensystems. Für das System der Massenmedien fällt diese Bilanz eindeutig zu Ungunsten der Rezipienten aus. Wenn sich dann diese tendenzielle Schlagseite auch noch verstärkt und die Verteilung von Kontrollentzug und Kontrolle eine eindeutige Richtung enthält, dann beginnt die Machtfunktion des Mediensystems zu dominieren. Insofern ist das Auseinandertreten in die Extreme des Verbergens der Macht und des Sichtbarmachens des von ihr Kontrollierten ein Indikator für eine problematische Verfassung von Mediensystemen. Die Frage der Offenheit und Geschlossenheit von Mediensystemen wird so zu einer gedoppelten Frage, nämlich zu der nach den Chancen eines individuellen Medienmanagements, also der individuellen Definition medialer Grenzen und der Konstruktion medialer Publiken und der nach der generell vorhandenen medialen Souveränität. Diese gipfelt letztlich darin, die Adressaten der eigenen Medienproduktion souverän regulieren zu können und Akteur im eigenen medialen Konsum zu bleiben. Damit sind nicht die Privacy-Einstellungen von Social Media gemeint, denn hier bleibt das Eigentliche, also das, was mit den aggregierten Daten passiert und passieren können, dem User unverfügbar. Es geht vielmehr um das das Management der eigenen Öffentlichkeiten und das heißt um den souveränen Einsatz der kulturell vorhandenen Medien für sich selbst, falls man über ein solches selbst verfügt. Richard Sennett sprach in den 70er Jahren von der Tyrannei der Intimität und er meinte damit, dass die Enthüllung von privaten Empfindungen und zur Voraussetzung sozialer Bindungen wird. Übrig geblieben ist davon einzig der Zwang zur öffentlichen Selbstoffenbarung. Die Bindung hingegen wird durch die Ähnlichkeit der medialen Performance ersetzt, wie sie etwa in jener endlosen Serie von selbstbestückten Tanzvideos auf YouTube verstaunt werden kann. Diese freiwillige Selbstsynchronisierung von Subjekten übersteigt in ihrer Taktung und individuellen Präzision selbst jene traditionellen Medienfantasien einer grauen Masse bei Weitem, wie sie etwa Fritz Lang heraufziehen ließ. Vor allem aber frappiert jene medial hervorgebrachte Kombination von Offenheit, Gleichförmigkeit, Freiwilligkeit und Isolation. Damit aber wäre, wenn man sich solch martianischer Begriffe überhaupt bedienen will, die Tyrannei der Intimität in die Tyrannei der Offenheit umgeschlagen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.